Grüß euch und herzlich willkommen zur neuen Folge von Mission Future, der Podcast mit Ideen für morgen und Mut für heute. Denn unsere Zukunft wartet nicht, sie beginnt und wir können sie gestalten. Du hörst in diesem Podcast großartige Menschen, Impulse, Anregungen und Lösungsvorschläge, wie wir unsere Zukunft gestalten können. Weil ganz ehrlich, ich lasse mir die Zukunft nicht mehr schlecht reden. Viel Spaß bei dieser Folge. Grüß euch und herzlich willkommen, liebe Mission Future Crew aus dem wunderschönen Tirol heute. Ich bin tatsächlich nach Tirol gefahren und ich bin bei einer super spannenden Firma und darf euch gleich meinen Gesprächspartner vorstellen. Und zwar Marcel Huber ist Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Sündkraft, ein österreichisches Greentech-Unternehmen. Er hat die Ausbildung für den Maschinenbautechniker an der HTL absolviert und danach Verfahrenstechnik im MCI in Innsbruck studiert. 2009 ist dann die Firma Sündkraft gegründet worden, die jetzt in der Gruppe mittlerweile 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat. Und wir sprechen heute über das Rückwärtskraftwerk. Auf das freue ich mich schon sehr, lieber Marcel. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Danke, dass ich da sein darf.
Danke, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
Lass uns doch gleich schon voll reinstarten. Rückwärtskraftwerk. Was ist es? Was können wir uns da vorstellen drunter? Was hat das mit Zukunft zu tun?
Tatsächlich sehr viel. Der Name ist nicht nur, sage ich jetzt einmal, ein netter Begriff, sondern hat einen technischen Kontext, oder? Ein Kraftwerk versteht quasi jeder, das produziert Energie, Strom und Wärme. Und ein Rückwärtskraftwerk, die Idee ist im Endeffekt, das klimatechnisch aufzuziehen und zu sagen, klimatechnisch müssen wir nicht mehr Emissionen emittieren, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben, sondern wir müssen ja Emissionen, die wir gemacht haben, wieder zurücknehmen. Und jetzt ist es technisch ganz einfach. Ein Rückwärtskraftwerk ist das Gegenteil von einem Kohlekraftwerk. Ein Kohlekraftwerk verbrennt Kohle, produziert Energie und emittiert Unmengen an CO2. Und was wir tun ist, wir nehmen sozusagen biogene Rohstoffe, Restholz, Energieholz, produzieren Energie und produzieren aber auch Kohle. Und damit sind wir eigentlich das Gegenteil eines Kohlekraftwerks und dann ist uns nichts Besseres eingefallen, als das ganze Rückwärtskraftwerk zu bezeichnen, weil es einfach auch die Mission entspricht, oder? Dieses klimatechnisch das zurückzunehmen, was wir schon verbrochen haben.
Wann ich das jetzt runterbreche, kann ich mir vorstellen, dass ihr weniger CO2 ausscheidet, als ihr zuführt.
Das ist genau so. Also das ist eine allen Regeln der Kunst wissenschaftlichen Negativ-Emissionstechnologie. Das heißt, während unsere Kraftwerke betrieben werden, scheiden wir CO2 ab. Also wir reinigen sozusagen im Betrieb die Atmosphäre, wenn man so will.
Aber Entschuldigung, dass ich da jetzt unterbrich, aber das klingt ja total futuristisch. Das klingt ja so, wie wenn ich jetzt nicht 2026 da sitzen würde, sondern weiß ich nicht,
2050.
Ja, oder so.
Total, total spannend. Wenn ich da ein bisschen weiter ausholen kann, die Atmosphäre ist ursprünglich vor allem aus CO2 bestanden. Und die Natur hat Wege definiert, dass wir heute in einer Sauerstoff-Stickstoff-Atmosphäre leben und leben können. Und der Weg ist, dass CO2 aus der Atmosphäre einzuarbeiten in die Erdkruste. Und das geht auf zwei Wege. Der eine Weg ist, man macht Kalkstein draus, Berge. Und der zweite Weg ist, Kohlenstoff in den Boden einzulagern, also Kohle. Und das hat die Erde oder die Natur über Jahrmillionen gemacht. Wir haben das Problem, dass wir das ja zu schnell jetzt umgedreht haben und viel zu viel CO2 wieder in die Atmosphäre gebracht haben. Und was wir jetzt tun müssen, ist einfach nur uns von der Natur uns das abschauen. Und mit der Natur eigentlich dieses CO2 wieder in Stein und in Kohle in den Boden zu kriegen. Wir können da nicht auf die natürlichen Prozesse hoffen, weil die sind zu langsam. Wir sind zu schnell im Emittieren gewesen. Und jetzt müssen wir die nur industriell quasi rückwärts denken. Und wenn wir das tun, dann klingt das alles so futuristisch. Im Endeffekt ist es nur, wenn man es will, Bionik, indem ich das, was die Natur weiß und kann, schneller prozessieren in die andere Richtung. Und das ist gar keine so eine Herausforderung. Im Endeffekt kann man sich vorstellen, jede Produktion von Holzkohle, die man heute vielleicht vom Grillen kennt, Diese Holzkohle ist, wenn ich sie nicht auf den Griller lege, nicht anzünde, gespeichertes CO2 aus der Atmosphäre. Und wenn ich das in den Boden stecke, dann geht's nicht mehr weg, weil deswegen kann ich Millionen Jahre alten Kohlenstoff heute in Kohleminen ausgraben, weil das permanent dort bleibt. Und deswegen ist es eigentlich nur, dass man mit diesen ganzen natürlichen Prozessen versucht, Industrieprozesse, die ökonomisch funktionieren, aufzusetzen, weil dann kosten sie auch nichts, sondern sie schaffen sozusagen auch noch zusätzlichen Wert und auf diesem zusätzlichen Wert dann dieses CO2 abzuscheiden. Das ist eigentlich die Kunst. Nicht, dass ich es brachial mache und sage, jetzt baue ich einen riesen Staubsauger, der einen Haufen Energie braucht, der mir die ganze Atmosphäre wieder sauber macht, weil das kostet nur. Sondern ich muss versuchen, das mit einer Wertschöpfung, mit der Produktion von Strom und Wärme, mitzumachen. Und das ist eigentlich das, was hinter einem Rückgratskraftwerk steckt.
Ihr seid jetzt seit 2009 gegründet. Wie ist das zugegangen? Also was hat dich dazu bewegt, mit deinen Mitgründern da wirklich in dieses Thema einzusteigen?
Also wir sind ja tatsächlich ein Hochschul-Spin-off. Mhm. Und ich habe das Unternehmen mit Studenten von mir gegründet. Das hört sich nach 16 Jahren irgendwie schon ein bisschen schräg an. Aber wir sind Ausgründung aus dem MCI und aus dem Verfahrenstechnik-Studiengang, wo ich dann im Endeffekt auch nach meinem Studium hingewechselt habe als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann als Forschungsbereichsleiter für erneuerbare Energien. Und parallel dazu hat sozusagen diese Firmengründung stattgefunden. Und ja, wir haben Pionierkunden gefunden, die an das, was wir tun, geglaubt haben, die ökonomischen Modelle dann darauf aufgesetzt, oder? Und was jetzt quasi bis vor wenigen Jahren noch schon sehr ein Pionierumfeld war, kriegt heute eine ökonomische Dimension und reiht sich sozusagen auch in diese, wenn Klima nur kostet, macht's keiner, ne? Sondern wenn ich es aber richtig in den Kontext mache, dann macht's ökonomisch Sinn, es macht klimatechnisch Sinn und dann funktioniert das auch. Und da sind wir jetzt, dass man wirklich sagen kann, das ist eine erwachsene Technologie, die kann eine Rolle in unserer Energieversorgung und der Rohstoffversorgung übernehmen. Und dann waren wir von irgendwann 4 Leuten jetzt auf 60. Sind ja doch ein paar Jahre dazwischen. Also wir sind auch organisch gewachsen, aus eigener Kraft. Und ja.
Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du dir überlegt hast, das könnte wirklich funktionieren? Wie war das?
Also das ist ab dem Tag der Gründung. Also ich glaube, als Techniker tut man sich immer leicht, wenn man so ein Baby gebärt. Man ist viel zu verbunden, als wie dass man es aufgeben könnte. Nicht? Also das passiert einfach nicht. Das ist für finanztechnische Gründer sozusagen immer schwieriger, weil dann ist das sozusagen dieses Babybezug vielleicht auch schwieriger. Aber man hat hier etwas Gemeinsames geboren, was man dann auch sieht und angreifen kann und was dann läuft und was dann auch bei Kunden entsprechend eine positive Rückmeldungen kreiert. Oder man glaubt dran. Also ich habe nie dran gezweifelt, dass es nicht funktioniert. Man muss aber immer schauen, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da selbstreflektiert bleibt. Oder gerade als Pionier ist man ja in Bereichen unterwegs, wo noch wenige oder keine anderen sind. Und man muss immer schauen, ist das, was man hier gemacht hat, auch sozusagen zukunftsfit, gell? Passt es in ein 2050, in ein 2100 Modell? Und da muss man schon sehr selbstreflektiert sein und welche Rolle man dort dann noch spielen kann, oder? Weil viele Sachen, die neu sind, werden dann auch gehypt und dann kommt man eigentlich drauf, naja, wirtschaftlich geht sich das Ganze aber nicht aus. Und dann kommt es eigentlich immer zu diesen Rückkoppelungen, wie man es vielleicht auch bei dem Wasserstoffthema mitbekommen hat oder gesagt hat, da kann aber der Wasserstoff nichts dafür und der Wasserstoff ist super. Nur wenn man die Erwartungen so übertreibt und sagt, der kostet dann am Ende eh nichts, dann ist halt ein Blödsinn. Und das Gleiche war mit den PV-Sachen, dass ich sage, die Sonne schreibt keine Rechnung. Ja, super. Aber am Ende muss ich ja die Energie auch verteilen, sodass alle 24 Stunden am Tag mit Energie versorgt sein. Und dafür braucht es halt auch wieder andere Sachen. Das heißt, die Gefahr ist immer bei diesen Pioniersachen, dass sie gehypt werden und dann eigentlich diesen übergeordneten oder diesen überzogenen Erwartungen gerecht werden kann. Das ist eigentlich die große Gefahr. Und da muss man sich schon immer selber reflektiert sehen und sagen, sind wir da jetzt überbewertet? Aber oder kann man die langfristigen Erwartungen erfüllen?
Gibt es irgendwas, das finde ich nämlich total spannend, gerade auch im Hinblick zu Mission Future und meiner Vision, dass wir ja an unserer Zukunft bauen sollen. Gibt es für dich auch einen einen Prozess, wo du sagst, ja, da können wir in der Zukunft, in die Zukunft denken, ob das funktioniert? Oder ist es einfach ein, wir spielen Szenarien durch?
Also am Ende, ich glaube, eins ist ganz wichtig, Nachhaltigkeit ist ein breit verwendetes Wort, das wir zum Teil schon ein bisschen überdrüssig sind. Aber Nachhaltigkeit ist auch eine ökonomische, eine ökologische und eine soziale Nachhaltigkeit, oder? Nur dann bist du stabil. Und ich bin davon überzeugt, dass man in all diese drei Richtungen denken muss, oder? Etwas nicht ökonomisch zu betrachten, ist ein Blödsinn. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Und am Ende muss sich alles irgendwie auf Physik oder technische Sachen runterbrechen lassen. Dass man eben nicht in diesen eigenen Blasen dann erstickt und sagt, okay, die Blase interpretiert das jetzt so positiv, deswegen muss ja das stimmen, sondern dass man versucht, das immer dann eigentlich runterzubrechen. Was ich halt quasi technisch sehe, jetzt gerade vielleicht für Europa, diese Deindustrialisierung, die wir da im Endeffekt momentan sehen, oder, der müssen wir massiv entgegentreten. Ja? Das ist etwas, wo ich sage, ich glaube auch nicht dran, dass es passiert. Ja, es wird uns jetzt Schmerzen zufügen, damit wir den Arsch wieder ein bisschen hochkriegen, oder? Und auch anpacken, nicht? Weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft einfach, ja, schon massiv zu satt geworden sind. Uns geht so gut, wir nehmen viel zu vieles als selbstverständlich an. Und ich glaube, da braucht's einfach wieder einen Anpackimpuls. Und dann kriegen wir das auch alles gebacken. Aber wir müssen aufhören, uns vom Rest der Welt in Europa in diese Abhängigkeitsspiralen zu halten. Wir müssen uns selber aufstellen. Und jetzt kommen auch wir wieder ins Spiel und sagen, wir produzieren ja quasi diesen Kohlenstoff und den brauche ich für fast alles. Ja? Ob ich aus Eisen Stahl mache, brauche ich Kohlenstoff, weil der Unterschied zwischen Eisen und Stahl ist eine Kohlenstofflegierung. Also das heißt, in jedem Autoreifen ist Kohlenstoff drinnen. Ja? In jeder Wasserreinigungsthematik ist Kohlenstoff drinnen. Das heißt, ich habe so viele Kohlenstoffthemen und sage, wir importieren es momentan nur. Wir können es aber mit solchen Systemen, wie wir sie machen, unglaublich günstig im Land produzieren. Ja, nur wir brauchen den Rahmen dazu, wir brauchen das Bewusstsein dazu. Und ich glaube, da müssen wir uns schon wieder erfinden. Ob wir jetzt quasi eine Schuhmanufaktur wieder nach Europa kriegen, wird eine harte Nummer. Ja, da müssen wir halt im Endeffekt schauen, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass das auch unter fairen Sachen abstimmt. Aber ich glaube, dass jetzt viele Themen auch richtig im Laufen sind. Sie sind auch erkannt worden. Es wird eine gewisse Zeit brauchen. Aber wir werden diese Kurve kratzen, weil das Bewusstsein meiner Meinung nach ist da. Es wird sich nicht nur alles mehr auf Klima fokussieren, weil Klima ist ja auch ein Ressourcenthema. Aber ich bin da voll überzeugt, oder, dass wenn wir gesellschaftlich verstehen, dass wir anpacken müssen und dass wir alle zusammenhalten müssen, dann ist das überhaupt kein Thema für Europa.
Da möchte ich jetzt mal einhaken, weil mir das einmal ganz wichtig ist, dass ich vielleicht auch unserer Mission Future Crew eine Anleitung mitgeben könnte. Was kann ich als einzelne Person tun? Denn oft ist es doch so, dass wir uns anhand all dieser Themen, die gerade draußen sind, irgendwie erschlagen fühlen. Was können wir tun? Was tust du, wenn du wieder mal denkst, crazy world?
Ja, ist momentan auch durch unsere universitäre Verbindung mit dem MCI, hat man es ja mit sehr vielen jungen Technikern zu tun. Ich glaube, es ist momentan sicher eine Herausforderung, durch den aktuellen Nebel zu schauen. Ja? Bei diesen ganzen Eindrücken von außen. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, nicht den Fokus bei sich selbst zu suchen. Das ist das, was die letzten Jahrzehnte passiert ist, dass wir zu einer irrsinnigen, egomanischen Weltbild erzogen worden sind. Ich. Ja, also ich sage immer, das Füttern der eigenen Diva, ja, ist zur Kultur geworden. Und das wird enden. Gell? Und je länger wir diese Sache so füttern, desto schlimmer wird's. Ja, desto schlimmer wird es aufwachen, weil wir funktionieren nur als Gemeinschaft. Das ist Faktum. Von uns allein kann keiner was. Ja, das merkst du vor allem als Firmenchef mit 60 Leuten. Es ist völlig egal, was ich tue. Wenn der Rest, ja, nicht in die gleiche Richtung geht, dann ist vorbei. Und ich glaube, dass jeder Einzelne kann schauen, wo kann ich einen Beitrag für diese Gesellschaft machen? Wo kann ich das fürs Unternehmen machen? Und ich glaube auch, dass das ein riesen Glücksfaktor ist. Die Füttern der eigenen Diva ist sehr unbefriedigend. Ja, vor allem sehr kurzfristig. Ich muss in ein höheres Ziel einzahlen. Ich muss einen höheren Beitrag leisten wollen. Ja? Das ist, glaube ich, das. Ob ich das jetzt in einem Verein tue, in einer NGO tue, ja? In meinem Unternehmen tue, in meiner Familie tue, ist vollkommen egal. Aber ich muss in ein höheres Ziel einzahlen. Und ich glaube, das müssten wir wieder lernen. Das haben wir ein bisschen verlernt. Da kommt der Rest. Ganz normal. Und das haben uns die Asiaten voraus. Ich glaube, es gibt keine Gesellschaft, die effizienter ist als wie die Europäer. Ja, in Arbeitszeit und Effektivität daraus. Aber wir sind Egomanen geworden und die Asiaten haben das Thema des Gemeinwohldenkens ganz anders in ihrer DNA. Und das ist ihr großer Vorteil. Und wenn wir quasi das für uns wieder erfinden, dann ist für Chemie, für Europa der Haken dran. Weil in den rechtlichen Themen ist die Speerspitze der kulturellen Gesellschaft auf deren Welt, in der ich leben will, definitiv Europa. Da sind wir gerade die Insel der Seligen, muss man auch sagen.
Wenn ich so mit dir spreche, merke, du brennst für das Thema Zukunft, du brennst für das Thema auch, wir müssen anpacken. Du hast gesagt, die Gesellschaft ist schon zu satt geworden. Woher kommt dein Brennen für diese Themen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt kein Genetiker, aber im Endeffekt ist ich habe das Glück, dass ich zwei Kinder habe und ich will mir jetzt nicht auf meine Kinder rausreden, weil ich davon überzeugt bin, dass ich es jetzt ohne Kinder genauso sehen würde. Aber im Endeffekt von uns bleibt nur das über, was wir hier besser gemacht haben oder was wir einen Beitrag geleistet haben. Also wie oft ich jetzt am Tag eine Skitour mache oder auf welche Berge aufgegangen bin, das ist zwar toll, aber es bleibt davon nichts. Und ich glaube, vielleicht ist es auch dieses, was bleibt für mich über, was war mein Beitrag, oder? Es gibt mir einfach ein sehr gutes Gefühl, das Richtige zu tun. Und dafür kann ich auch super brennen. Also das ist, ich wüsste gar nicht, wie ich es nicht tun könnte. Aber, also für mich ist es dann schwierig zu sagen, wie kann ich jetzt meine Tage jetzt nur für mich verbringen? Weil dann bleibt ja nichts über und dann habe ich vielleicht auch noch keine Kinder und so weiter. Was ist dann der Sinn, oder? Und ich glaube auch, dass deswegen dieses gesellschaftliche Glücksstatus deswegen auch momentan so im Argen ist, obwohl es uns eigentlich so gut geht als Gesellschaft wie überhaupt noch nie in der Menschheitsgeschichte. Also die Menschheit hat ja fast 9 Milliarden jetzt an Status erreicht, der noch nie da war. Aber trotzdem sind wir jetzt vor allem in Europa vielleicht überhaupt gar nicht so glücklich über unsere Situation ist, weil wir quasi in diese anderen Ziele, diese sozialen Ziele, dieses gemeinschaftliche viel zu wenig einzahlen und damit eigentlich eine Leere kriegen, die ich nicht kenne. Und das Glück, ich bin jetzt fast 50, das Glück ist ja im Endeffekt das, wenn man so eine Mission dann hat, glaube ich, dann gibt's auch keine Midlife-Crisis, zumindest hat sie mich bis jetzt nicht ereilt. Und ich weiß dann nicht, wie das funktioniert. Aber, weil ich die Sinnfrage nicht, also ich stelle mir sie nicht, weil ich habe sie, oder? Und ich glaube, das ist ein Riesenprivileg.
Danke für diese Brandrede für unsere Gesellschaft und unsere Zukunft. Ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal zurück zu den Rückwärtskraftwerken gehen. Und zwar, du hast schon angesprochen, den Kohlenstoff brauchen wir in so vielen Materialien, in so vielen Produkten, die wir gerade auch erzeugen. Wer sind denn eure Kunden?
Also, Rückwärtskraftwerk hat ja das Kraftwerk schon noch im Kern. Also, wir sind ein System, das vor allem erneuerbar Strom und Wärme dezentral produziert. Aber eben auch diesen Kohlenstoff. Das heißt, wir bauen unsere Kraftwerke für Kommunen, für Hotels, ja, für Brauereien, Molkereien, Salzminen, Holzverarbeitungsindustrie, Biogasanlagen. Das heißt, wir sind ein Baustein einer dezentralen Energieversorgung. Jetzt kann man sich fragen, ja, das ist dann fast eher vergleichbar wie ein klassisches Bioenergiesystem für ein Heizwerk und größeres Kraftwerk. Ja, das sind wir auch. Wir fahren das ganze Jahr. Ja, wir sind wetterunabhängig. Wir sind saisonsunabhängig. Das heißt, diese Art von Energie ist ein Element neben Wasserkraft, neben Windkraft, neben Photovoltaik um eine erneuerbare, gesamte, ganzjährige, leistbare, erneuerbare Energieversorgung sicherzustellen. Das ist nicht so, dass ich sage, ich kann mir jetzt mit PV alles richten. Das geht nicht. Sondern ich brauche hier verschiedene Instrumente, damit ich sozusagen eine ganzjahres leistbare Energieversorgung hinbringe. Das sind unsere Kunden. Also unsere Kunden brauchen Energie und wollen erneuerbare Energie. Und auf der anderen Seite produzieren all diese Kunden dann Kohlenstoff. Warum jetzt das so aushol ist, unsere Kohlenstoff ist für Industrie. Mhm. Und Industrie ist groß. Und Industrie braucht gleich mal richtig Menge. Mhm. Und jetzt haben wir so ein Kraftwerk wie zum Beispiel beim Stanglwirt eben, dass man eben sagt, okay, da entsteht eine gewisse Menge an Kohlenstoff. Das alleine kann jetzt keine Stahlindustrie versorgen. Und jetzt kommt dieser Schwarmansatz, dass wir sagen, das ist richtig, aber wenn wir davon 1000 bauen, dann kann ich auch die große Industrie versorgen. Und wenn ich mir jetzt allein anschaue, was wir in Österreich Fernwärmesysteme haben, was wir Energieverbrauch haben industriell, dann ist es jetzt leicht, das zu sagen, ich setze überall dort, wo ich die Energie dezentral brauche, wo der Rohstoff nachhaltig verfügbar ist, setze ich so ein System hin und versorge dann aus vielen Anlagen, die Kohlenstoff produzieren, auch die größere Industrie. Nachhaltig mit einem europäischen, österreichisch-deutschen Kohlenstoff. Günstiger wie ihn von Brasilien oder von Russland kriegt. Das ist eigentlich der Schlüssel. Und das können wir heute. Es ist nur, jetzt sind wir wieder bei der These, das klingt ein bisschen so futuristisch und 2050, dass es etwas zu gut oft klingt, als ob es wahr wäre. Mhm. Aber wenn man das richtig aufsetzt, ist es also da logisch, dass es keinen Sinn macht, wenn ich Kohlenstoff aus Brasilien importiere, warum der günstiger sein soll, wenn ich da mache.
Und auf dieser Mission sagt ihr momentan?
Definitiv, dass man eben sagt, also wir haben jetzt fast 50 von diesen Systemen gebaut. Das ist jetzt noch eine überschaubare Zahl. Das sind ungefähr so 25.000 Tonnen an Kohlenstoff. Das braucht einer dieser Abnehmer im Monat dann zum Teil. Also der Ansatz ist wirklich, für die Energiebedarfe leistbare Energie dezentral zu produzieren. Haken dran und dann diesen Kohlenstoff für die Industrie zu produzieren. Und da haben wir einen gewissen Skalierungsanspruch, weil das mache ich nicht mit 10 Kraftwerken im Jahr, sondern da braucht es einfach die nächste Generation, oder? Und natürlich ist es momentan in der, sage ich mal, wirtschaftlichen Gesamtlage, in der wir sind, alles nicht ganz einfach. Da braucht man nicht drüber reden. Aber wir sind jetzt relativ froh über unsere Auftragslage, aber die könnte natürlich auch besser sein, oder? Weil momentan natürlich jeder darüber nachdenkt, gibt's mich morgen noch, auch in der Industrie. Gut. Aber ich glaube, da muss man einfach drüber schauen, oder? Und alles passiert im Leben und auch in der Industrie und in der Wirtschaft in Wellen. Ja. Und genauso wie es momentan etwas nach unten geht, wird es auch bald wieder nach oben gehen. Es ist ganz natürlich.
Du hast jetzt schon ein bisschen, glaube ich, die Vision von euch angesprochen. Ich würde trotzdem gerne noch das aus dir rauslocken. Wo siehst du Syncraft in 10 Jahren?
Also wir sind ein Lieferant, ein verlässlicher Lieferant für grünen Kohlenstoff in Europa, für die Industrie. Da werden wir heuer eh noch einiges offiziell announcen dürfen. Momentan können wir es noch nicht. Also tolle, große Partnerschaften und ein verlässlicher, dezentraler Teil der Energiewende, Wärmewende, ja, mit diesen dezentralen Kraftwerken. Und in 10 Jahren haben wir dann hoffentlich die 100 Stück geknackt. Mhm. Ja, weil ich sage, das ist ein bisschen so, momentan 50 Stück klingt jetzt nach viel, wenn man so drüber nachdenkt, dass eines davon 3 Millionen Euro kostet, ist das ja auch ein gewisses Volumen, über das wir da reden. Aber einen Beitrag leisten können wir erst dann, wenn die Stückzahl dann passt und wenn im Endeffekt dann auch eine gewisse Erwachsenheit der Technologie da ist, nicht? Weil ich sage mal, wir haben jetzt 50 Kraftwerke gebaut, wo 25 mehr oder weniger einem Serienstandard einmal entsprechen, weil in den ersten Jahren baut man jetzt nicht nach einer gewissen Serie. Und ich glaube, dass ab der 100. wir nochmal einen ganz anderen Sprung haben, sozusagen, dass die Systeme auch nochmal günstiger werden, dass sie noch wirtschaftlicher werden. Dann hat man eigentlich nochmal so einen Sprung. Das würde man für in 10 Jahren wünschen.
Jetzt ist es ja auch so, dass wir unsere Gegenwart oft erst im Nachhinein verstehen. Und gerade für mich das Thema ist, wenn wir an Zukunft denken, dass es immer wieder Menschen gegeben hat, die gesagt haben, durch dieses Tal gehe ich jetzt durch. Das habe ich für mich herausgefunden, da bin ich über diese Herausforderungen drüber gegangen. Hat so etwas in deiner Geschichte gegeben, wo du gesagt hast, jetzt im Nachhinein, gut, dass ich weitergemacht habe?
Ja, definitiv. Also ich sage jetzt mal, als Unternehmer sind die Täler da drinnen. Es gibt nicht das Tal da drinnen, es gibt nur die Täler da drinnen. Und ich glaube, dass es oft so romantisiert wird, wenn man auf erfolgreiche Unternehmen oder erfolgreiche Unternehmer schaut, als ob die Glück gehabt hätten. Natürlich gehört auch viel Glück dazu, aber vor allem diese Schmerzresistenz, weiterzumachen, wo es richtig wehtut, das ist eine Grundthematik. Und ich glaube auch, dass das ein gesellschaftliches Thema ist. Das hat was mit privat zu tun, mit unternehmerisch generell, dass es ganz normal ist, dass man hinfällt und wieder aufsteht. Und jetzt sich nicht darum grämt, warum bin ich jetzt hingefallen, weil es normal ist. Und ich glaube, da braucht man halt als Unternehmer noch mehr Schmerzresistenz. Ja? Aber ich glaube auch, dass es ein gesellschaftliches Thema ist, dass Hinfallen ganz normal ist und das Wiederaufstehen auch normal. Und da macht man eigentlich gar kein großes Damm rum. Und wir haben unglaubliche Täler da drinnen. Also wenn man denkt, mit diesem Kohlenstoff, da bist du natürlich auch damit konfrontiert, wie wollt ihr jetzt die Industrie versorgen mit dem Kohlenstoff? Jetzt macht es da 500 Tonnen bei so einem Kraftwerk. Wir brauchen 600.000 Tonnen im Jahr. Wo soll denn das herkommen? Und diese Wahrnehmungsschritte, dass man hier von diesem belächelt werden für das, was man tut, wenn man Pionier ist. Ist ganz normal übrigens, also da wirst du ständig belächelt. Und es sind ja auch nicht alle Sachen, die man macht, richtig. Ja, aber da muss man persistent dranbleiben und sich immer wieder hinterfragen, ist das, was ich hier tue, auch zukunftsfit? Physikalisch eben runtergebrochen und nicht in der eigenen Blase? Und wenn man diese Iterationsschritte macht, dann findet man die Kraft, da weiterzugehen, weil es ja der Sache dient.
Und weil man lernt daraus wahrscheinlich, in den besten Fällen.
Ja, man lernt ja nur vom Hinfallen. Also von Siegen, die fühlen sich nur gut an, aber da lernst du gar nichts. Also das ist my lesson learned. Und diese Mangeljahre, und in denen wir vielleicht jetzt auch drinnen sind, oder in diesem Winter, der länger dauert als wieder physikalische Winter jetzt bei uns, in dem ist eine irrsinnige Chance für Veränderung und für Lernen. Ich kann mich aber auch in so eine Art Biedermeier zurückziehen und sagen, es ist alles ganz schlimm, ich schaue jetzt einfach nicht mehr hin. Das ist dann die falsche Reaktion, oder? Sondern das ist eine irrsinnige Chance, wahnsinnig vieles zu lernen und auch neu einzustufen. Ne? Aber kostet Kraft. Und das ist genau dieses Anpacken und dieses Dings, das ich bisher noch vermisse, aber ich habe das Gefühl, auch bei jungen Ingenieuren und so weiter, es kommt an, dass es ohne unser Anpacken nicht funktionieren wird und auch nicht besser wird.
Lieber Marcel, herzlichen Dank für diese unglaublich spannende Folge und für alles, was du uns jetzt mitgegeben hast. Da war so viel drinnen. Ich habe am Schluss immer ein paar kurze Fragen, kurze Antworten, wann das für dich passt.
Sehr gerne. Bin schon gespannt.
In welche Zeit würdest du gerne zurückreisen, wenn das möglich wäre? Also nicht für immer, sondern für so einen kleinen Sneak Peek.
Um was zu tun?
Das ist die Frage.
Also ich würde extrem gerne solche Reisen unternehmen können, Zeitreisen technisch, aber ich hätte jetzt ich sehe darin keinen Sinn, jetzt irgendwas zu bewegen. Weil, wie gesagt, die ganze Entwicklung ist zu komplex, dass man die jetzt wirklich bewusst beeinflussen wollen könnte.
Und einen historischen Moment, den du gern anschauen, live dabei sein möchtest?
Klar, die Mondlandung ist schon etwas, was ich gerne gehabt hätte und es grämt mich, oder, dass fast meine ganze Lebensspanne umgangen ist, bis man vielleicht wieder dorthin hinfliegt. Also wenn dann sowas. Mhm. Das ist für mich Pionierzeit. Ja. Das ist, wir tun's, weil es richtig ist. Ja. Also gerade diese Mondmissionen und so weiter, was jetzt fast 50 Jahre sogar mehr her ist, wo ich sage, das war irrsinnige Pionierzeit, wo man fehlerbewusst in Kauf genommen hat, wo Hinfallen normal war. Ja, das ist, dieser Spirit dieser Zeit war sehr gut, war nicht alles positiv in der Zeit, aber das war sehr spannend. Ja.
Wir waren jetzt erst schon beim Futuristischen. Was für ein Produkt aus der Zukunft würdest du sofort kaufen, egal wie teuer das ist?
Ja, das heißt jetzt für mich, oder? Was für ein Produkt der Zukunft würde ich kaufen? Spannendes Thema. Jetzt bin ich schon wieder im Weltall. Also dieser Gedanke sozusagen der Expansion oder jetzt Weltraum fasziniert mich. Das ist bei mir immer schon mit dabei. Also wenn auch eigentlich so ein Raumschiff, wenn ich mir das leisten könnte. Ne?
Und wo wird das hinfliegen?
Ich glaube, dass es uns auch gut täte, die Winzigkeit unserer eigenen Bedeutung zu spüren. Und ich glaube, dass da musst du gar nicht so weit fliegen. Da musst du eigentlich nur zum Mond fliegen, dass du weißt, dass die Bedeutung dessen und die Fragilität dessen, was wir hier als Geschenk haben, einfach anders verstehen müssen. Eigentlich nicht weit.
Was möchtest du, dass wir gerne in Zukunft verlernen?
Dekadenz. Selbstgefälligkeit. Selbstgerechtigkeit. Das würde ich gern, dass wir das verlernen.
Was wird sich dann ändern?
Ein ganz anderes Gemeinwohlverständnis. Eine Sensibilität untereinander. Ich glaube, dass Brecht hat das ja ganz gut gesagt. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich, vor allem in Europa, schon eine gewisse Sensibilität entwickelt haben. Aber auch diese hohe Empfindlichkeit einem selbst gegenüber, wenn es das eigene Ego trifft. Ne? Und wenn wir das nicht so ernst nehmen würden, dann wird sich einfach diese Hochschaukelei an nichts und wieder nichts einfach relativieren. Ne? Also das klassische Reissackerl, wenn das in China platzt, würde es wirklich kaum interessieren.
Jetzt muss ich da nochmal ganz kurz einhaken. Wie schaffen wir es, uns selber nicht mehr so wichtig zu nehmen?
Boah. Also mein Glück ist, wenn man Freunde hat, die einem einen Spiegel vorhalten und man keine Angst davor hat. Also im Endeffekt ist Selbstreflexion. Was will ich vor allem nicht? Was brauche ich wirklich? Das ist eine Eigenschaft. Bin ich zu wenig Psychologe, aber das Hinschauen wäre so wichtig. Oder vielleicht ist das die Selbstreflexion.
Und darum wird die Zukunft wunderbar?
Also, weil ich davon überzeugt bin, dass wir als Gesellschaft diese Entwicklung hinlegen werden. Vielleicht wird es etwas länger dauern, wie ich mir das gerne gewünscht hätte, aber für mich ist es so ein Gesellschaftsbild eben, ich sage immer, es gibt zwei Gesellschaftsmodelle in der Zukunft, das eine ist Star Trek und das andere ist Mad Max. Und ich bin extrem für Star Trek, ja, wo man einfach evolutionstechnisch in so eine Gemeinwohlgesellschaft gefunden hat. Und das ist für mich eigentlich ein schönes Zukunftsbild. Und wenn man über die Zukunft die Szenarien haben will, muss man nur sci-fi-technisch alles durchschauen. Ich glaube, die Wahrheit ist dort und dabei. Und wir suchen es uns selber aus.
Da muss ich ganz kurz einhaken, weil das ist total spannend. Ich habe gerade, mein letzter Podcast ist mit Andreas Phil gewesen von Phil Maschinenbau. Und er ist auch totaler Trekkie. Deshalb meine Frage, die ich jetzt noch stelle. Was ist dein Lieblingszitat von Star Trek?
Ich bin schon Sci-Fi-Affin, und wenn das jetzt irgendeiner in der Firma dann auch hören sollte, dann werden sie lachen, schau her. Aber ich glaube, dieses Live Long and Prosper ist für mich eigentlich etwas dieses, ich will jetzt nicht sagen, dass wir wie die Vulkanier die Emotionen zu verlieren sollten. Mhm. Das ist wertvoll, weil sonst kann man nicht brennen. Mhm. Ne? Aber die haben schon was verkörpert. Und das wäre es eigentlich. Dieses Live Long and Prosper ist auch zukunftstechnisch das, was wir alle quasi erreichen können, wenn wir es uns miteinander nicht verscherzen.
Dankeschön. Liebe Mission Future Crew, danke fürs Zusehen, Zuhören. Lieber Marcel, danke, dass ich heute hier sein hab dürfen und dass du uns so Lust auf die Zukunft gemacht hast. Und die letzten Worte dieser Folge sind deine. Was möchtest du der Mission Future Crew noch mitgeben?
Ich glaube, dass es Zeit ist, zum Anpacken des eigenen Ego etwas zurückzustecken, Sensibilität weiterhin sozusagen aufzubauen, aber im Endeffekt das eigene Ego ein bisschen zurückzustecken und an unser gemeinsames Vorankommen zu denken und daran zu arbeiten. Zu dem kann ich nur einladen und das werden wir sicher tun. Und
danke, dass du auch heute bis zum Schluss mit dabei bist. Teile gerne als Mission Future Crewmitglied diese Folge, schick sie weiter, drück die Glocke bei Spotify und gib uns 10 Sterne. Lassen wir gemeinsam die Zukunft in den schönsten Farben erblühen, und dazu brauchen wir dich Endlich Zukunft beginnt mit dir. Bis zum nächsten Mal.